Heute ist Freitag, der 10. April. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Zuerst sprechen wir über die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA und wie stabil diese wirklich ist. Danach geht es um den Besuch von NATO-Generalsekretär Rutte im Weißen Haus und warum Trump weiterhin die NATO kritisiert. Weiter geht es dann noch mit dem neuen Wehrdienstgesetz und warum das gerade für Verwirrung sorgt. Zum Schluss dann wie immer die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen mit der aktuellen Situation im Iran-Krieg. Am Mittwoch haben sich der Iran und die USA auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Das Ziel war eine Deeskalation der Kämpfe. Ja, doch schon jetzt waren BeobachterInnen vor einer möglichen Zuspitzung der Lage. Ein zentrales Problem ist die Ausweitung der Kämpfe auf den Libanon. Israel führt dort derzeit massive Luftangriffe gegen die Hisbollah-Miliz durch. Allein am Mittwoch wurden bei rund 100 Angriffen innerhalb von 10 Minuten Ziele in Beirut und im gesamten Land getroffen. Die libanesische Regierung gab an, dass dabei mindestens 182 Menschen getötet wurden. Darunter befinden sich laut libanesischen Angaben viele ZivilistInnen. Im Iran löst das heftige Reaktionen aus. Der iranische Außenminister Araghchi warf den USA vor, den Krieg über ihren Verbündeten Israel fortzusetzen. Er forderte von den USA eine klare Entscheidung zwischen einer echten Waffenruhe oder der Fortsetzung der Gewalt. Irans Parlamentspräsident Khalibaf bezeichnete weitere Verhandlungen sogar als unsinnig. Er erklärte, dass bereits drei zentrale Punkte eines iranischen 10-Punkte-Plans verletzt worden seien. Dazu zählt er neben den Angriffen im Libanon auch das Eindringen einer Drohne in den iranischen Luftraum. Ja, in der Frage, wie die Waffenruhe zu interpretieren ist, zeigen sich allerdings große Unterschiede, kann man sagen. Während die Vermittler von Pakistan und Iran davon ausgehen, dass die Ruhe auch für den Libanon gilt, widersprechen die USA und Israel dem deutlich. US-Vizepräsident J.D. Vance sprach von einem Missverständnis. Präsident Trump betonte, dass der Libanon nicht Teil des Deals sei. Auch militärisch bleiben die USA in der Region wirklich präsent, könnte man sagen. Trump, der hat nämlich angekündigt, dass alle Schiffe, Flugzeuge und SoldatInnen in der Region bleiben. Sie sollen erst abziehen, wenn ein endgültiges Abkommen vollständig umgesetzt wird. Er drohte dem Iran zudem mit massiven militärischen Maßnahmen, falls dieser die Bedingungen nicht erfüllt. Und auch die Situation in der Straße von Hormuz bleibt weiterhin angespannt. Trotz der Waffenruhe bleibt der Schiffsverkehr dort weitgehend blockiert. Die iranische Marine warnte vor Seeminen auf den herkömmlichen Routen. Sie verwies auf alternative Wege entlang der iranischen Küste. Ja, das wird international als Versuch gesehen, die volle militärische Kontrolle über die Passage zu behalten. Zusätzlich plante Iran die Einführung einer Mautgebühr für die Durchfahrt. Mit den Einnahmen soll der Wiederaufbau des Landes finanziert werden. Geplant ist eine Gebühr von einem US-Dollar pro Barrel Öl, die möglicherweise in Kryptowährung gezahlt werden muss. Staaten wie Griechenland und Großbritannien wiesen dieses Vorhaben als inakzeptabel zurück. Sie fordern einen freien und gebührenfreien Schiffsverkehr. Trump schlug dagegen vor, die Erhebung der Maut gemeinsam mit dem Iran zu organisieren. ExpertInnen weisen jedoch darauf hin, dass die anhaltende Unsicherheit die Energiepreise und Lieferketten weiter belasten könnte. Ja, in den USA hat Trump am Mittwochnachmittag den NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus empfangen. Das Treffen dauerte rund 2,5 Stunden und die Presse durfte nicht dabei sein. Thematisch ging es bei dem Gespräch vor allem auch um den Iran-Krieg. Dazu hat Trump bereits vorab mehrmals betont, dass er enttäuscht über die NATO sei und mit Rutte über einen möglichen Austritt der USA aus der NATO sprechen werde. Ja, obwohl Rutte als erfahrener Vermittler gilt, haben die Gespräche die Spannung zwischen der USA und den NATO nicht so wirklich reduziert. Denn kurz nach dem Treffen, da kritisierte Trump auf seiner eigenen Plattform Truth Social die NATO und warf ja dann auch noch vor, die USA in der Vergangenheit im Stich gelassen zu haben. Er hat außerdem Zweifel an ihrem Nutzen für die Zukunft geäußert. Ja, und auch Trumps Sprecherin Leavitt hat sich auf einer Pressekonferenz zum Besuch von Rutte und den Beziehungen zur NATO geäußert. Wir hören mal in die Pressekonferenz hinein.
Ich habe ein direktes Zitat des Präsidenten zur NATO. Sie wurden auf die Probe gestellt und haben versagt. Die NATO hat in den letzten 6 Wochen dem amerikanischen Volk den Rücken zugedreht, als sie für die Verteidigung der Welt eintreten. Und ich weiß, dass Präsident Trump Generalsekretär Rutte treffen wird und er wird da sehr offene Worte mit ihm sprechen.
Ja, Liebet erklärte, die NATO habe im Irankrieg versagt. Hintergrund ist die Weigerung vieler europäischer Staaten, sich an den US-Angriffen gegen den Iran zu beteiligen. Besonders Spanien und Deutschland stehen in der Kritik, da sie die Nutzung ihrer Stützpunkte für diesen Krieg eingeschränkt haben oder die Offensive auch nicht unterstützt haben. In den USA werden nun konkrete Strafmaßnahmen diskutiert. Laut Medienberichten erwägt die Regierung einen Truppenabzug aus Ländern, die sich nicht unterstützend gezeigt haben. Und im Anschluss versuchte Mark Rutte dann, die Spannung irgendwie so ein bisschen zu beruhigen. Er beschrieb das Treffen als offenes und ehrliches Gespräch unter Freunden. Er hat dann aber auch eingeräumt, dass Trump enttäuscht über die mangelnde Unterstützung einiger Partner sei. Und Rutte hat aber auch betont, dass die NATO-Partner ihre Verteidigungsausgaben bereits massiv erhöht hätten. Er bezeichnete dies als ein bleibendes Vermächtnis von Trumps Führungskraft.
Werbung.
Ihr Lieben, ihr wisst, dass ich ganz, ganz großer Fan vom Spiegel bin. Egal, ob es um Berichterstattung geht, ob es im Allgemeinen um wunderbare Artikel geht, die man im Spiegel finden kann, oder eben um ganz besondere Hefte, wie zum Beispiel ein Heft, das ich euch heute vorstellen möchte, und zwar der Spiegel Geschichte. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, denn in dem Spiegel Geschichte, da gibt es immer ein großes Spektrum an Themen, die ein bisschen auch abseits klassischer Geschichtsthemen sein können. Man hat eine große Auswahl an Artikeln, die man vielleicht so nicht beim Spiegel erwartet hat, und die finden hier ihren Platz. Im zweiten Heft vom Spiegel Geschichte in diesem Jahr, da gibt es einen Artikel, der es mir besonders angetan hat. Der heißt: Zukunft der Nation, können sich die USA von Trump erholen? Man kann ja sagen, dass mit Donald Trump ein Präsident mit der Marke USA so sehr verschmilzt, wie man es wahrscheinlich kaum kennt. Das schadet aber dem Land. Doch wer dann genau hinschaut, der erkennt, wie viel Widerstand sich regt. Und darüber, finde ich, muss man viel mehr sprechen. Und darum geht es zum Beispiel in diesem Artikel und dann eben auch um die Frage, wie sich die USA von Trump denn am Ende wirklich erholen könnte. Das neue Spiegelheft Geschichte, da geht es um 250 Jahre USA, was vom großen Versprechen auf Freiheit bleibt. Vor 250 Jahren erklärte die britische Kolonie Nordamerika ihre Unabhängigkeit und die Gründungsväter, die bekannten sich in ihrem Manifest zu Menschenrechten und persönlichen Freiheiten. Spiegelgeschichte beleuchtet ein Vierteljahrtausend US-Geschichte und geht der Frage nach, haben die Vereinigten Staaten ihr Freiheitsversprechen gehalten? Und gerade dieser Artikel, der hat's mir angetan. Und wenn ihr jetzt auch sagt, ihr seid großer Fan vom Spiegel, dann könnte das neue Heft Spiegelgeschichte richtig was für euch sein. Ihr findet wie immer alle Informationen dazu in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen von Spiegelgeschichte.
Werbung Ende.
Wir schauen zu uns nach Deutschland. Hier sorgt nämlich ein Paragraph im neuen Wehrdienstgesetz für ganz schön viel Aufregung. In den sozialen Medien verbreitet sich die Sorge, dass junge Männer für Auslandsreisen künftig eine Genehmigung vom Amt bräuchten. In Paragraph 3 des Gesetzes heißt es, dass Männer zwischen 17 und 45 Jahren eine Genehmigung der Bundeswehr brauchen, wenn sie Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen. Ja, Verteidigungsminister Pistorius hat sich persönlich dazu geäußert. Er stellte klar, dass derzeit niemand eine solche Genehmigung beantragen muss. Alle Männer dürfen weiterhin frei reisen und müssen ihre Aufenthalte nicht bei der Bundeswehr anzeigen. Um diese Zusage rechtlich abzusichern, wird das Ministerium noch in dieser Woche eine Verwaltungsvorschrift erlassen. Darin soll ausdrücklich festgehalten werden, dass die Genehmigung für Auslandsreisen generell als erteilt gilt. Dies soll unnötige Bürokratie verhindern und den Bürgern Sicherheit geben. Pistorius erklärte, dass die gesetzliche Regelung eine Vorsorge für den absoluten Ernstfall sei. Sollte sich die Sicherheitslage drastisch verschlechtern und eine verpflichtende Wehrpflicht wieder eingeführt werden, müsse die Bundeswehr wissen, wer tatsächlich verfügbar sei. Der Minister betont aber auch, dass der aktuelle Wehrdienst auf Freiwilligkeit basiere. Ja, und da niemand gegen seinen Willen eingezogen wird, besteht auch kein Grund, die Reisefreiheit einzuschränken. VerfassungsrechtlerInnen wiesen zudem darauf hin, dass ein solcher Eingriff in das Grundrecht der Handlungsfreiheit ohne aktive Wehrpflicht rechtlich nur schwer zu rechtfertigen wäre. Es gibt aber trotz dieser Klarstellung weiter politische Kritik. Die Opposition warf dem Ministerium eine mangelnde Kommunikation vor. Das entstandene Misstrauen bei jungen Menschen müsse nun erst wieder abgebaut werden. In Schottland wird derzeit ein Pilotprojekt für elektrische Postflüge erprobt. Ein vollelektrisches Flugzeug transportiert testweise Briefe und Pakete auf regulären Routen zwischen mehreren Städten und abgelegenen Regionen. Ziel dabei ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob sich solche Flugzeuge in bestehende Logistikabläufe integrieren lassen. Der Test ist vor allem für Regionen relevant, die auf Luftverbindungen angewiesen sind, etwa Inseln oder ländliche Gebiete. Und das Projekt soll dann zeigen, ob elektrische Flugzeuge in Zukunft eine sinnvolle Ergänzung für den regionalen Luftverkehr sein könnten. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier wieder am Montag, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.